Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es ist ein kalter Wintermorgen im Februar 1934. In einem kleinen Dorf im Landkreis Straubing steht eine unscheinbare Einsiedlerklause direkt neben der Kirche. Ein Ort der Stille, des Gebets und der Abgeschiedenheit. Doch an diesem Tag wird diese Stille jäh durchbrochen. Ein Spaziergänger bemerkt, dass starker Rauch aus dem Fenster der Sakristei dringt. Sofort schlägt er im Dorf Alarm und die Bewohner eilen herbei, um den Brand zu löschen. Doch die Tür des Gotteshauses ist verschlossen. Den Schlüssel verwahrt der Mesner der Kirche, ein Eremit, der zusammen mit einem weiteren in der Klause neben der Kirche wohnt. Doch auf das eindringliche Hämmern gegen die Haustüre rührt sich nichts. Mit vereinten Kräften brechen schließlich einige der Männer die Tür zur Klause auf. Zunächst scheint es, als wäre diese verlassen. Doch auf dem Weg durch das Haus bietet sich den Männern in einem der Schlafzimmer ein schreckliches Bild. Einer der Eremiten liegt in seinem Bett, erschlagen in seinem eigenen Blut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Heute geht es also um den Brand in einer Sakristei und einen Eremiten, der erschlagen in seinem Bett aufgefunden wird. Die Leiche des Mannes, den wir in diesem Podcast Eckhard Mühlhaus nennen, der aber eigentlich anders heißt, wird am 19. Februar 1934 tot aufgefunden. Eckhard Mühlhaus hatte die Einsiedlerklause neben der Kirche in dem Dorf im Landkreis Straubing bewohnt, gemeinsam mit einem weiteren Einsiedler. Aber fangen wir jetzt am besten da an, wo die Geschichte auch nach Aktenlage beginnt. Den Anlass für einige der Bewohner des Dorfes überhaupt in die abgeschiedene Klause einzudringen, ist ja zunächst, wie bereits im Intro gehört, ein Brand. Und dieser Brand wird jetzt bemerkt, und zwar von einem zufällig vorbeikommenden Lagerarbeiter. Wir haben jetzt den 19. Februar 1934, vormittags gegen 10 Uhr. Da kommt eben dieser Mann an der Kirche vorbei und sieht schon, wie der Rauch aus dem Fenster der Sakristei dringt. Daraufhin schlägt er Alarm, er fängt also an zu schreien, das Dorf ist nicht weit weg, die Bewohner werden darauf aufmerksam, kommen herbeigelaufen und dann versuchen sie natürlich in die Kirche zu gelangen, um das Feuer zu löschen. Jetzt ist es aber so, als sie versuchen, in die Kirche zu kommen, bemerken sie, dass die Tür versperrt ist. Und derjenige, der den Schlüssel zu dieser Sakristei hat, ist eben der Mesner der Kirche. In diesem Fall ist es so, dass der zuständige Mesner eben auch einer der Eremiten ist, der in dieser Klause neben der Kirche wohnt. Das wissen die Bewohner natürlich. Jetzt versuchen sie, an dieser Klause zu klopfen und die beiden Eremiten, die da drin leben, darauf aufmerksam zu machen, dass die Kirche in Brand steht. Das ist aber leider nicht von Erfolg gekrönt, denn die Tür bleibt verschlossen und auch im Haus rührt sich nichts. Und die Tatsache, dass eben niemand die Tür öffnet, führt jetzt dazu, dass die Dorfbewohner sowohl die Tür zur Kirche aufbrechen als auch die zur Klause. Es kümmert sich dann quasi ein Teil der Dorfbewohner darum, dass das Feuer in der Kirche gelöscht wird und der andere Teil geht in das Haus der Eremiten. Und da suchen sie eben Zimmer für Zimmer ab, weil es ihnen komisch vorkommt, dass die beiden nicht auffindbar sind. Gerade in so einer Notsituation. Die Klause ist auch nicht besonders groß, das heißt, sie haben relativ schnell alle Räume durchschritten. Und es ist eben so, dass sich in dieser Klause zwei Schlafzimmer befinden. Das zweite Schlafzimmer ist ein Durchgangszimmer, das heißt, man muss dieses erste Schlafzimmer durchqueren, um überhaupt in das zweite zu kommen. Und als sie dann dieses zweite Schlafzimmer betreten, machen sie eben diese furchtbare Entdeckung. Was sie eben sehen, ist nämlich eine Leiche, die in ihrem eigenen Blut da in diesem Bett liegt. Darauf ist natürlich jetzt erstmal niemand gefasst. Das kann man sich ja auch nicht ausdenken, dass wenn man wegen eines Feuers versucht, die zuständigen Kirchenmänner da irgendwie zu alarmieren, dass man dann noch auf eine Leiche stößt. Was den Leuten aber schon gleich spanisch vorkommt, ist eben die Tatsache, dass sowohl dieser eine Eremit erschlagen in seinem Bett liegt, als auch, dass der andere eben nicht anwesend ist. Das ist natürlich schon mal der erste Verdachtsmoment, weil diese Eremiten leben ja sehr zurückgezogen, sehr für sich. Wir werden später auch noch auf das Eremitentum zu sprechen kommen und ich werde euch da noch ein bisschen genauer einführen in diese Lebensart. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die beiden in einer Art Wohngemeinschaft in dieser Klause zusammenleben, auf sehr engem Raum zusammenleben, aber sonst sehr abgeschieden vom Rest der Gesellschaft leben. Und deswegen ist es auch sehr seltsam, dass der zweite dieses Duos nicht auffindbar ist. Infolgedessen, dass die Dorfbewohner jetzt mit dem Brand und dieser Leiche konfrontiert sind, ruft einer von ihnen jetzt auf der örtlichen Polizeistation an. Das ist nämlich ein Landwirt und er meldet eben nicht nur den Brand, sondern auch die Tatsache, dass diese Leiche gefunden worden ist, dass der zweite Eremit, der sich eigentlich auch in dem Haus hätte befinden müssen, nicht auffindbar ist, dass die Dorfbewohner aufgrund dieser Situation eben dann die Sakristei aufgebrochen haben, um den Brand zu löschen. Sie haben da festgestellt, dass dieser Brand nicht nur an einer Stelle ausgebrochen ist, sondern dass es zwei Stellen gibt. Und zu dem Zeitpunkt, als dieser Anruf getätigt wird, wird eben auch gesagt, dass dieser Brand zu dem Zeitpunkt noch nicht gelöscht werden konnte, dass eine Schadenshöhe oder was dieser Brand überhaupt verursacht hat, noch nicht abgesehen werden kann. Und das veranlasst natürlich die Polizei, da sofort auszurücken und sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Gleichzeitig wird auch schon mal die Landgerichtskommission aus Regensburg angefordert. Das ist ja so der nächste Gerichtsstandort, nächste größere Gerichtsstandort. Und da man es hier offensichtlich mit einem gewaltsam getöteten Menschen zu tun hat, ist eigentlich relativ schnell klar, dass da auch die Behörden aus der nächstgrößeren Stadt anrücken müssen, um eben einen Augenschein vorzunehmen, ein Gutachten zu erstellen und sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Jetzt rückt also unmittelbar nach Auffinden der Leiche schon diese Gerichtskommission an und infolgedessen wird ein Augenschein und ein Leichenschauprotokoll erstellt. Wer da anrückt, das ist der stellvertretende Landgerichtsdirektor zu dieser Zeit, ein Justizinspektor sowie ein Bezirksarzt. Im Protokoll steht dann, dass sie in dieses Einsiedlerhaus eintreten und feststellen, dass sich im Erdgeschoss links vom Eingang eben zwei aneinander grenzende Zimmer befinden, die als Schlafzimmer genutzt werden. Und in dem hinteren der beiden Zimmer, da befindet sich eben dieser männliche Leichnam. Der zuständige Bezirksarzt inspiziert dann diese Leiche und stellt fest, dass die auf der linken Seite liegt, also mit dem Gesicht zur Wand. Und für alle, die das jetzt nicht hören können, bitte skippt ein, zwei Minuten, denn jetzt sprechen wir explizit über die Verletzungen und in welchem Zustand die Leiche aufgefunden wird. Es ist nichts für schwache Nerven. Ich versuche, so wenig explizit wie möglich zu bleiben, aber trotzdem werden hier Verletzungen benannt. Im Protokoll steht wörtlich, im Bette liegt halbseitlich auf der linken Seite das Gesicht der Wand zugekehrt, eine im geronnenen Blute schwimmende männliche Leiche. Der Arzt hält dann weiter fest, dass es anmutet, als würde diese Person eigentlich ruhig schlafen und als hätte sie wahrscheinlich auch ruhig geschlafen und wäre dann in diesem Zustand überfallen und getötet worden. Es wird weiter festgestellt, dass es sich um einen älteren Mann handelt, der einen Backenbart trägt und lange, dünne, schwarz gefärbte Haare hat. Auch werden dokumentiert die Verletzungen, die recht augenscheinlich sind, nämlich an der rechten Halsseite und auf Höhe des Kinns befinden sich zwei große, klaffende Wunden. Zum Teil reichen diese Wunden so tief, dass der Arzt die Halswirbelsäule der Leiche sehen kann. Diese Verletzungen haben auch dazu geführt, dass viel Blut gespritzt ist. Man findet diese Blutspritzer oberhalb des Kopfes, verstreut über das ganze Kopfkissen bis zu 55 cm vom Kopf entfernt, auch auf dem Rest des Bettes und auch gegen die Wand. Also es ist ordentlich Blut geflossen bei dieser Tat und eben auch vom Körper weggespritzt. Im Anschluss wird die Leiche dann noch entkleidet. Weitere Verletzungen kann der Bezirksarzt nicht an der Leiche feststellen. Aber was er sieht, als die Leiche keine Klamotten mehr trägt, ist, dass der Bauch stark eingefallen ist und die Rippen stark hervortreten. Das bedeutet, dass der Ernährungszustand des Mannes sehr schlecht ist. Was dann auch gleich vor Ort festgestellt wird und eben auch Eingang in dieses Protokoll findet, ist, dass die großen Halsgefäße vollständig durchtrennt wurden und dass der Tod durch Verbluten eingetreten sein muss. Weiter heißt es dann auch, dass der Tod sofort nach Beibringen der Verletzungen eingetreten ist. Eine andere Todesursache kommt aus Sicht des Mediziners nicht in Betracht. Und es werden an dieser Stelle auch schon Vermutungen zum Tatwerkzeug aufgestellt. In diesem Protokoll wird nämlich benannt, dass es sich um ein scharfes, schweres Werkzeug gehandelt haben muss. Insbesondere kommt dabei ein Beil in Betracht. Und was jetzt auch noch interessant ist, dass die Leiche zwar schon zum Teil die Leichenstarre erreicht hat, aber noch nicht der vollständige Körper. Das bedeutet, dass der Zeitpunkt des Todes nach dem Zustand der Leiche etwa 2 bis 3 Stunden vor dem Auffinden anzunehmen sei. Das bedeutet, dass eigentlich nur sehr kurze Zeit verstrichen ist vom Zeitpunkt der Tat ausgehend bis hin zum Auffinden der Leiche. Nachdem jetzt also die Gerichtskommission sich mit der Leichenschau beschäftigt hat, geht es jetzt weiter in die Sakristei. Da hat ja dieser Brand stattgefunden und der wird jetzt ebenfalls in Augenschein genommen. Im Protokoll heißt es, dass die Kirche unmittelbar neben dem Einsiedlerhaus liegt und in der Sakristei festgestellt wurde, dass ein Brand stattgefunden hat. Ein Teil der hölzernen Einrichtung, insbesondere ein Tisch sowie verschiedene Gegenstände, waren angebrannt. Ich habe im Zuge der Recherche noch einen alten Zeitungsartikel zu diesem Geschehen gefunden. Da hieß es, dass wertvolle Messgewänder verbrannt seien. Also an sich ist der Schaden relativ örtlich begrenzt, aber schon von hohem Verlust, weil eben wertvolle Gegenstände verbrannt sind. Jetzt steht im Protokoll, dass nach den Feststellungen das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei. Wie sie da jetzt genau drauf kommen, steht leider nicht im Protokoll. Also woran sie das festmachen, ob jetzt da irgendwelche Brandmittel festgestellt werden konnten oder eben diese 2 Brandherde dafür verantwortlich gemacht werden. Also genauer wird es eben nicht beschrieben, aber offensichtlich gehen sie davon aus oder offensichtlich ist es so augenscheinlich, dass hier jemand das Feuer vorsätzlich gelegt haben muss. Und was jetzt auch interessant ist, dass in diesem Protokoll bereits Vermutungen angestellt werden, wie es zu diesem Brand gekommen sein muss. Denn da heißt es, dass sie annehmen, dass der Täter, der den Eremiten getötet hat, diesen Brand gelegt haben muss, um von der eigentlichen Tat abzulenken. Also das ist die Theorie, warum es in dieser Sakristei gebrannt hat, dass quasi ein und derselbe Täter für beide Taten verantwortlich ist. Das eine ist das Tötungsdelikt, das wir jetzt schon besprochen haben, und das andere ist eben der Brand, der von diesem ganzen Tatgeschehen ablenken sollte, nach Vermutung dieser Gerichtskommission. Ob sich das dann so bewahrheitet, das werden wir wahrscheinlich im späteren Verlauf dieser Folge noch hören, aber so jetzt mal die erste Annahme vor Ort. Was jetzt auch spannend ist, im Protokoll steht ja eben bei dieser Leichenschau auch schon die Vermutung, dass der Mann mit einem Beil getötet worden sei. Und während der Ermittlungen vor Ort wird dieses Beil auch sofort gefunden, denn es steht nämlich sehr prominent einfach im Hausflur dieser Klause. Es wird dann festgestellt, dass wohl der Versuch unternommen wurde, diese sehr eindrücklichen Blutreste abzuwaschen. Aber es ist noch so viel an diesem Beil anhaftend, dass man auf jeden Fall dieses Beil als Tatwaffe sofort identifizieren kann. Und jetzt passiert noch was Interessantes und auch aus meiner Sicht was Ungewöhnliches. Denn wir haben ja jetzt gehört, diese Leiche wurde 2 bis 3 Stunden, nachdem der Mann getötet wurde, aufgefunden. Und wir haben jetzt schon die Gerichtskommission vor Ort, wir haben schon die Ermittler vor Ort. Es findet also alles am gleichen Tag statt und parallel dazu eben jetzt noch ein Vorkommnis. Wir befinden uns ja jetzt am Tatort im Landkreis Straubing. Was jetzt passiert, findet aber in Regensburg statt. Nämlich, da geht jemand zur Polizei und stellt sich. Und das findet jetzt eben auch schon Eingang in dieses Augenscheinprotokoll, obwohl es ja jetzt mal primär mit dem Augenschein an sich nichts zu tun hat. Aber dieser Vermerk ist da schon in diesem Protokoll mit aufgelistet. Und das Protokoll trägt übrigens auch das Datum des Tattages. Also es ist unheimlich schnell, wie sich hier alles zusammensetzt und wie im Grunde auch dieses Geschehen fürs Erste aufgeklärt wird. Da steht nämlich jetzt noch drin, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass der Täter unmittelbar nach der Tat geflüchtet ist und sich später bei der Polizeidirektion Regensburg freiwillig gestellt hat. Das Motiv der Tat, und da haben wir jetzt eben auch schon etwas über das Motiv in diesem allerersten Protokoll, das ist auch sehr selten klar, man macht sich da mal Gedanken drüber, aber die Beamten haben es ja jetzt quasi schon aus dem Mund des Täters gehört, was die Motivlage ist, und dass das in einem der allerersten Protokolle überhaupt schon Eingang findet, das habe ich so auch noch nie gesehen. Da steht jetzt, das Motiv der Tat dürfte in persönlichen Differenzen zwischen dem Täter und dem Getöteten zu suchen sein. Insbesondere scheint ein gespanntes Verhältnis zwischen beiden bestanden zu haben, das sich im Laufe der Zeit verschärfte. Auch dürften die schlechten Lebens- und Versorgungsverhältnisse des Getöteten hierbei eine Rolle gespielt haben. Und dann wird abschließend einfach nur noch darauf verwiesen, dass jetzt die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind und weitere Vernehmungen, insbesondere des Täters, diese Untersuchung noch ergänzen müssen. Ich fasse also nochmal kurz zusammen. Wir haben im Februar 1934 im Landkreis Straubing ein Vorkommnis, nämlich dass ein Brand in einer Kirche stattfindet, dass die Dorfbewohner versuchen, in dieses Gebäude einzudringen, dass sie wissen, dass der Mesner den Schlüssel zur Sakristei hat, die sie verschlossen auffinden, dass sie versuchen, diese Gottesmänner auf diesen Brand aufmerksam zu machen. Auch die Klause, in der die beiden leben, ist aber verschlossen. Dabei finden dann die Dorfbewohner die Leiche von einem dieser Eremiten. Es wird dann die Gerichtskommission hinzugezogen, die Polizei hinzugezogen, die Ermittlungen vor Ort finden statt und parallel stellt sich der Täter schon am gleichen Tag noch in Regensburg. Ihr denkt euch jetzt aber hoffentlich an dieser Stelle nicht, oh mein Gott, das ist die langweiligste Crime-Daheim-Folge ever, weil die Tat an sich ist ja jetzt eigentlich schon erzählt. Aber die Hintergründe dazu und vor allem auch, dass das vollständige Geständnis des Täters noch in der Akte vorhanden ist und diese ganzen Gedanken dazu und wie es zu der Tat kam, da auch dokumentiert sind, das fand ich unheimlich spannend. Und wir müssen ja auch trotzdem noch auf diese Lebensform zu sprechen kommen, nämlich auf das Eremitentum, das ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so bekannt ist, aber das unheimlich spannend ist und auch diese ganze Gemengelage, diese Abgeschiedenheit, diese Einsamkeit, die auch dazu beigetragen haben, dass es vielleicht überhaupt erst zu dieser Eskalation kommen konnte. Diese Zusammenhänge sind einfach unheimlich spannend und die wollen wir eben jetzt besprechen. Wir haben jetzt also einen Bericht der Polizeidirektion, der ebenfalls auf den Tattag, nämlich auf den 19. Februar 1934 datiert ist. Da wird also jetzt festgehalten, dass sich der ledige Schneider und Einsiedler Michael Fischer bei der Polizei meldet, weil er im Landkreis Straubing einen Mord verübt haben will. Wörtlich heißt es, am 19. Februar 1934, nachmittags gegen 4 Uhr, fand sich der nebenbezeichnete Michael Fischer bei der hiesigen Polizeidirektion und Kriminalpolizei ein und erklärte, dass er sich freiwillig stelle, da er im Landkreis Straubing einen Mord begangen habe. Die Polizeibeamten rufen daraufhin dann unmittelbar auf der örtlichen Gendarmeriestation an und überprüfen diese Angaben. Und da bekommen sie eben schon das Feedback, dass tatsächlich ein Brand stattgefunden hat an diesem Morgen und auch die Leiche aufgefunden worden ist. Wörtlich heißt es weiter: Und da wird jetzt der Täter zitiert: Ich habe mich heute auf der Polizeistation daher freiwillig gestellt, da ich am 19. Februar 1934 früh gegen 8 Uhr in einem Dorf bei Straubing, und zwar in dem Einsiedlerhaus der dortigen Kirchenverwaltung, den etwa 55 Jahre alten Einsiedler Eckart Mühlhaus mit einer Holzhacke im Schlaf ermordet habe. Interessant ist jetzt, dass er nicht näher auf die Tat eingeht, zumindest nicht zunächst, sondern er erzählt erstmal seinen Lebenslauf. Und den wollen wir jetzt mal ganz kurz skizzieren. Er gibt dazu Protokoll, dass er im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz geboren ist und auf dem Hof seiner Eltern gelebt hat, dass er insgesamt 6 Geschwister hat. Er ist wohl der zweitälteste in dieser Konstellation. Er hat dann zunächst ganz normal die Volks- und Sonntagsschule besucht und bis zu seiner Militärzeit, die im Jahr 1898 beginnt, ist er bei seinen Eltern in der Landwirtschaft tätig und auch in den Steinbrüchen in der Nähe von Flossenbürg. Er wird dann verpflichtet zum Militärdienst und da ist er als Hilfsschneider tätig. Als er dann aus dem Militär entlassen wird, ist er zunächst bei der Bahnmeisterei in Weiden und einmal in Freilassing tätig. Er wird dann aus dem Militär entlassen und jetzt kommt eine spannende Episode, denn er will eigentlich im Jahr 1904 nach Amerika auswandern. Es steht im Protokoll: Ich bin bis Bremerhaven gekommen und dann haben mich meine Mutter und Geschwister davon abgehalten, diesen Plan weiter zu verfolgen, und er ist dann einfach wieder nach Hause zurückgekehrt. Warum auch immer, es stehen keine weiteren Gründe dabei, aber er hatte eben diesen Gedanken, nach Amerika zu gehen, und hat sich dann aber aus familiären Gründen eben dazu entschieden, das nicht zu machen. Weiter heißt es: Nach kurzer Zeit erkrankte ich an Gelenkrheumatismus und war 3 Jahre lang bettlägerig, bis er sich dann dazu entschließt, im Jahr 1910 in einen Einsiedlerorden einzutreten. Auch da werden jetzt keine genaueren Motive benannt, ob da irgendwie diese Heilung von dem Gelenkrheumatismus irgendwie ein religiöses Erleben in ihm ausgelöst hat oder sonstiges, sondern es heißt einfach nur, dass er dann in diesen Einsiedlerorden eingetreten ist, da eingekleidet wird und da längere Zeit erstmal bleibt. 1914 bricht dann der Erste Weltkrieg aus und er wird wieder zum Militär eingezogen. Während seiner Zeit dort ist er dann in der Militärküche und auch als Krankenpfleger tätig. Er kommt dann auch eine Zeit lang nach Frankreich und da ist er dann bis zum Kriegsende. Ab dem Frühjahr 1919 ist er dann als Einsiedler an verschiedenen Orten. Und im Jahr 1922 entschließt er sich dazu, das Einsiedlertum erstmal aufzugeben und in einen Karmeliterorden einzutreten. Da verbringt er dann rund 7 Jahre und im Jahr 1929 entscheidet er sich dann dafür, wieder als Einsiedler zu leben. Und im April 1932 kommt er dann als Einsiedler in den Landkreis Straubing und in diese Klause, von der wir jetzt eben schon gesprochen haben. Er betont dann auch, dass er während seines ganzen Lebens, also jetzt bis zu dem Tatzeitpunkt, mit dem Gesetz noch nicht in Konflikt gekommen ist und auch nicht vorbestraft ist. Und dann berichtet er so ein bisschen von diesem Verhältnis zwischen ihm und dem Eckart Mühlhaus und wie sich das Ganze dann immer mehr gesteigert hat. Es heißt dann nämlich: Mit demselben habe ich mich anfänglich sehr gut verstanden, doch mit der Zeit habe ich bemerkt, dass er gegen mich falsch ist und auch beim Pfarrer über mich gehetzt hat. Er beschreibt dann weiter, dass er nichts Konkretes gehört hat, was dieser Eckart Mühlhaus über ihn erzählt, aber dass er immer wieder so Geflüster gehört hat und dass er immer wieder den Pfarrer und den Eremiten zusammenstehen hat sehen und immer das Gefühl hatte, die beiden reden über ihn und ziehen über ihn her und machen ihn schlecht. Und das sind alles so Sachen, die ihn aufwühlen. Er spricht davon Verleumdung, die da stattfindet, dass da hartnäckig schlecht über ihn geredet wird. Also er hat das Gefühl, dass er, der quasi eh schon am Rande steht, noch weiter ins Abseits gedrängt wird. Und er hat eben diese Vermutung, dass da böse Gerüchte über ihn stattfinden und einfach schlecht über ihn geredet wird. Er beschreibt dann auch in weiteren Aussagen, dass er immer wieder versucht hat, den Pfarrer und auch seinen Miteremiten mit dieser Tatsache zu konfrontieren, immer wieder nachgefragt habe, was denn eigentlich das Problem sei und warum über ihn schlecht geredet wird. Aber dass er immer die Antwort bekommen hat, dass eigentlich niemand schlecht über ihn redet und dass er sich das alles nur einbildet. Und da wird immer weiter sein Hass auf seine Umgebung geschürt, weil er eben das Gefühl hat, dass dem nicht so ist. Und genau so eine Konfrontation mit diesem Thema steht jetzt auch unmittelbar vor der Tat an. Es geht nämlich jetzt weiter damit, dass er den Tattag bzw. den Tag vor der Tat beschreibt. Da heißt es nämlich, dass er am Sonntag, den 18. Februar abends gegen 5:30 mit seinem Mitbruder beim Abendessen zusammensaß und da will er ihn auch wieder mit seiner Falschheit konfrontiert haben. Der andere gibt aber dann wohl keine richtige Erklärung ab, benennt ihn auch nochmal als Narr und erklärt sich einfach aus seiner Sicht nicht richtig. An dem Abend passiert aber nicht mehr viel, sondern die beiden gehen dann relativ zeitnah auch ins Bett. Und am 19. Februar steht der Täter dann eben um 5 Uhr auf und verrichtet erstmal sein Frühgebet. Später findet dann auch noch eine Messe in der Kirche statt. Und er ist ja eben als Mesner tätig. Das heißt, seine Aufgabe ist auch, diese Messe vorzubereiten. Damit ist er dann erstmal beschäftigt. Er nimmt dann auch teil an dieser Messe und verlässt dann gegen 8 Uhr die Kirche und kehrt zur Klause zurück. Und jetzt kommt der Part, der vielleicht etwas seltsam anmutet, denn es kommt jetzt eigentlich nicht mehr zu irgendeiner Konfrontation, zu einem Streit oder wie auch immer, sondern er kommt von der Messe zurück, er betritt diese Klause und dann heißt es, als ich anschließend die Einsiedlerklause betrat, stieg mir der Ärger über den falschen Kollegen auf. Und da sieht er dann dieses Handbeil im Hausflur stehen. Und das ist für ihn Anlass genug, sich dieses Beil zu schnappen, in das Zimmer seines Mitbruders zu gehen und diesen gewaltsam zu töten. Es heißt dann weiter, dass er das Beil ergreift, er öffnet die unversperrte Schlafzimmertür seines Mitbruders, betritt dieses Zimmer geräuschlos und stellt sich erstmal an das Bett. Wie bereits von dem Arzt vermutet, schläft das Opfer zum Zeitpunkt der Tat und dann holt er aus und fügt diesem Mann diese 2 tödlichen Hiebe bei. Unmittelbar danach verlässt er dann das Haus, versucht dieses blutige Beil abzuwaschen, das gelingt ihm so semi und danach stellt er es wieder in den Hausgang, wo es dann eben auch die Ermittler finden. Er kehrt dann nochmal in das Schlafzimmer zurück und überprüft, ob sein Opfer wirklich tot ist und dann verlässt er das Zimmer und auch das Haus. Und unmittelbar danach beschließt er schon, dass er sich bei der Polizei stellen will. Er will nicht in die örtliche Polizeistation gehen, weil er dazu bekannt ist, aber er beschließt jetzt schon, aus dem Landkreis Straubing nach Regensburg zu fahren und sich dort bei der Polizei zu stellen. Er ist jetzt erstmal zu Fuß unterwegs und läuft erstmal 5 Stunden. Er entschließt sich dann irgendwo unterwegs, dass er sein Habit ausziehen möchte und versteckt es in einem Strohschober und gelangt dann irgendwann nach Straubing. Da fällt ihm jetzt noch auf, dass seine Jacke, die er unter dem Habit getragen hat, recht abgetragen ist. Und er besorgt sich jetzt erstmal eine neue. Er geht also in ein Geschäft und kauft sich eine neue Jacke. Und dann kauft er sich eine Fahrkarte nach Regensburg und fährt um 11.30 Uhr mit dem Personenzug nach Regensburg. Da kommt er dann um 1 Uhr Mittag an. Und anstatt jetzt gleich zur Polizei zu gehen, geht er erstmal in ein Wirtshaus und isst da zum Mittag und trinkt noch einen Kaffee. Und danach macht er noch eine kleine Sightseeing-Tour durch die Stadt, grast da ein paar Kirchen ab, schaut sich ein paar Sachen an. Und da ist auch im Protokoll kein Indiz, dass er währenddessen eine Art von Reue empfindet, Panik in ihm aufsteigt, er sich überlegt, ob schon die Polizei vor Ort ist, ob schon jemand die Leiche gefunden hat. Nee, er macht sich einfach quasi einen schönen Tag, so makaber das eben klingt. Und danach geht er dann zur Polizeistation und legt dieses Geständnis ab, das jetzt hier eben protokolliert ist. Beziehungsweise geht er gar nicht auf die Gendarmeriestation, sondern er geht ins Justizgebäude in Regensburg. Und weil er sich da nicht auskennt und die zuständige Stelle irgendwie nicht findet, geht er wieder aus dem Gebäude raus und stellt sich einfach auf der Straße einem Polizisten, den er da sieht, und der bringt ihn dann auf die Polizeistation. Er gibt dann auch abschließend noch zu, dass der Grund für die Tat einfach ist, weil er nicht mehr mit seinem Mitbruder zusammenarbeiten wollte. Er rechtfertigt sich dann auch noch, dass er sagt, naja, ich habe ja versucht, auf diese Thematik aufmerksam zu machen, und ich habe ja auch versucht zu sagen, dass wir uns nicht gut verstehen und dass es bei uns immer wieder zu Querelen kam. Aber es hat mir ja niemand zugehört, und so wusste ich mir irgendwann nicht mehr, anders zu helfen. Wörtlich heißt es im Protokoll noch, mir ist wohl bewusst, dass ich mit der Tat einen Mord begangen habe. Mir ist auch bekannt, dass darauf die Todesstrafe steht. Ich rechne auch damit und hoffe, dass diese Strafe in dieser Form an mir vollzogen wird, damit ich mit meinen Angehörigen und sonstigen Bekannten nicht mehr in Berührung komme. Und was den Polizisten jetzt in diesem ganzen Kontext dieses Geständnisses auch auffällt, ist, dass er zwar diesen Mord eingesteht und da auch recht ausführlich drüber spricht, aber dass er den Brand in der Sakristei kein einziges Mal erwähnt. Die Polizei weiß das aber ja schon, weil ja eben der Beamte auf der örtlichen Polizeistation angerufen hat und sich bestätigen lassen hat, dass dort eine Leiche gefunden wurde. Und da war natürlich auch Thema, dass es einen Brand in der Sakristei gab. Aber diesen Tatkomplex, den erwähnt dieser Täter während seines Geständnisses überhaupt nicht. Im Zuge der Ermittlungen werden dann auch noch weitere Details zu diesem Verhältnis zwischen den beiden Eremiten bekannt. Es ist nämlich so, dass der Täter zunächst allein in der Klause gelebt hat und ihm dann von seinem Orden dieser Mitbruder zugewiesen wurde. Der wird in den Akten immer als kränklicher Mensch beschrieben. Was ihm jetzt genau gefehlt hat, ist aber nicht bekannt. Allerdings ist es wohl so, dass der den größten Teil des Tages im Bett liegend verbracht hat, also bettlägerig war und eigentlich nur zu den Mahlzeiten und zum Verrichten seiner Notdurft aufgestanden ist und eben eigentlich sein Mitbruder dafür zuständig gewesen wäre, ihn zu pflegen. Diese Aufgabe ist der Michael Fischer aber wohl nicht unbedingt gut nachgekommen, denn wir haben ja auch schon gehört, dass die Leiche bis auf die Knochen abgemagert war. Und die Polizei vermutet auch, dass der Täter da mitverantwortlich ist, einfach aufgrund dessen, dass er sich nicht ordentlich um den Pflegebedürftigen gekümmert hat. Der Täter, also der Michael Fischer, wird da in einem Schreiben auch noch als sehr unordentlich und unhaltbar beschrieben, der sich um seinen Mitbruder eben wenig gekümmert hat. Beide lebten auch nicht im besten Einvernehmen, sondern es soll zwischen beiden des Öfteren zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Wohnungs- und Verpflegungsverhältnisse des Mühlhaus waren wirklich als schlecht anzusprechen. Er war eben die meiste Zeit des Tages im Bett. Das Zimmer war wohl immer ungeheizt, der Körper eben bis aufs Skelett abgemagert. Und in dem Schreiben heißt es dann eben weiter, das lässt darauf schließen, dass ihn sein Mitbruder an Speis und Trank sehr mangelhaft hielt. Also hier wird schon die Theorie aufgestellt, dass dieser Konflikt zwischen den beiden länger schwelt. Das hatte ja auch der Täter schon bei seinem Geständnis zu Protokoll gegeben, dass sie sich anfänglich ganz gut verstanden haben, aber dass dann immer der eine das Gefühl hatte, dass schlecht über ihn gesprochen wird und dass er das auch nicht hinnehmen wollte und im Gegenzug das aber an seinem bettlägerigen und schwer kranken Mitbruder ausgelassen hat, indem er ihm einfach die Nahrung und die Flüssigkeit verweigert hat und der sich ja in diesem Sinne auch nicht wehren konnte, weil er ja eben in so einem Gesundheitszustand war, dass er da nicht dagegen vorgehen konnte. Nachdem der Täter also dieses Geständnis gemacht hat, nämlich bei der Kriminalpolizei Regensburg, wie bereits erwähnt, wird er dann vorläufig festgenommen und in das Landgerichtsgefängnis in Regensburg gebracht. Und da wartet er dann auf seinen Gerichtsprozess. Mit dieser vorläufigen Festnahme enden aber jetzt die Ermittlungen nicht. Und jetzt kommt eine wirklich spannende Episode auch aus den Akten. Denn wir haben ja schon gehört, dieser Mann hatte als Eremit gelebt. Dann hatte er sich aber einer Klostergemeinschaft angeschlossen, also hatte auch in einer Gemeinschaft gelebt und ist dann wieder in die Einsiedelei zurückgekehrt. Und genau diese Mitbrüder aus diesem Karmeliterorden, in den er da eingetreten ist, die werden jetzt befragt, wie er sich denn in der Zeit, in der er in einer Gemeinschaft gelebt hat und eben nicht alleine, so gemacht hat und wie er sich da so gegeben hat und wie er mit seinen Mitbrüdern verfahren ist. Und da liegt in den Akten ein mehrseitiger Bericht, wo einer seiner Mitbrüder eigentlich kein gutes Haar an ihm lässt. Er beschwert sich da über 3 Seiten über diesen Täter und wie er sich schon zu der Zeit, als er eben in diesem Orden gelebt hatte, verhalten hat. Wir müssen jetzt daraus nicht alles hören, aber so ein paar einschlägige Sachen. Also es geht los mit: Ich habe mit dem Mann mein großes Kreuz gehabt und ich war recht froh, als er unserem Orden gegenüber von seinem Gelübde entbunden worden war. Man muss vielleicht dazu sagen, wie sich dieser Mensch hier über den Täter auslässt. Da werden zum Teil auch medizinische Diagnosen gestellt. Da will ich jetzt mal unterstellen, dass das nicht besonders fachlich abläuft, aber er bezeichnet ihn immer wieder als Psychopathen zum Beispiel. Das kann man jetzt natürlich nicht als eine medizinische Diagnose auffassen, sondern da lässt jemand vom Stapel, der mit dieser Person eben zugange war und ja offensichtlich auch den ein oder anderen Konflikt ausgetragen hat. Aber es ist trotzdem mal ein eindrückliches Zeugnis darüber, wie sich dieser Mensch eben in der Gemeinschaft offensichtlich verhalten hat. Ja, im Großen und Ganzen beschreibt ihn der Mitbruder als sehr manipulativen Charakter, als sehr berechnenden Charakter, als sehr impulsiven Charakter, als sehr misstrauischen Menschen. Das sind so die Adjektive, die da immer wieder fallen. Er bezeichnet ihn auch so ein bisschen als faulen Menschen, als Arbeitsverweigerer, dass er immer dann krank wird, wenn ihm quasi eine Tätigkeit ins Haus steht, die er nicht so gerne ausführen will, dass er nicht der Fleißigste unter den Brüdern ist, dass er oft simuliert, dass er sich auch in vielen Sachen überschätzt, zum Beispiel in der Krankenpflege, dass er da ein größeres medizinisches Wissen vorgibt, als er dann eigentlich am Ende des Tages hat. Und dann kommt eine super interessante Episode, da heißt es nämlich wörtlich in dem Brief: Wo er glaubte, dass diesem nicht vollkommen gedient wurde, zeigte sich an ihm oft sachlich ganz unbegründet ein feiner Verfolgungswahn. Sah er dann 2 Mitbrüder je irgendwo miteinander sprechen, so konnte sich nach seiner Meinung das Gespräch unbedingt nur um ihn drehen. Ausreden ließ er sich das nicht. Er ließ sich einfach nichts sagen. Auch da glaubte er wohl alles zu durchschauen. An Ehrlichkeit glaubte er kaum. Also auch während seiner Zeit in der Gemeinschaft zeichnet sich schon dieses Verhalten, was er dann auch selber später beschreibt, nämlich diese Tatsache, dass er immer denkt, es wird schlecht über ihn gesprochen, er wird in irgendeiner Art und Weise diskreditiert, sein Ruf wird in den Dreck gezogen und jeder will ihm eigentlich nur was Schlechtes und er fühlt sich grundsätzlich verfolgt. Und das eben auch schon Jahre vor der Tat. Und man kann sich ja vorstellen, dass wenn sowas unbehandelt bleibt, dass sich dann sowas natürlich auch steigern kann und eben möglicherweise auch dazu geführt hat, dass er vielleicht auch einer gewissen Impulsivität nachgegeben hat und dann aus diesem Gedanken heraus diese Tat begangen hat. Jetzt bin ich natürlich auch keine Psychologin und ich möchte ja auch keine Diagnosen oder was in den Raum stellen, aber dieser Verfolgungswahn und dieses Überwachtfühlen und so weiter, da kann einem schon mal der Gedanke kommen, dass hier eine Schizophrenie im Raum stehen könnte, ohne dass ich da irgendeine Fachkompetenz hätte, sondern das ist als totaler Laie und lediglich als Beobachter gesprochen. Auf der Grundlage dieser neuen Ermittlungen wird dann der Täter nochmal befragt, und zwar vom Ermittlungsrichter. Und da wird er dann auch auf verschiedene Dinge angesprochen, unter anderem eben auf die Brandstiftung, die er ja begangen haben soll. Und in dem Kontext gesteht er jetzt das erste Mal auch diese Brandstiftung. Da sagt er nämlich: Die Sakristei habe ich angezündet, nach der Messe habe ich das gemacht, in der Sakristei, wo die Kerzen sind. Ich bin momentan ganz in der Erregung gewesen, was ich mache. Das Blut hat Gewalt, ich habe mich halt nicht mehr halten können. Es hat alles gewirkt in mir, auf den Pfarrer habe ich einen furchtbaren Zorn bekommen. Er spricht also hier von diesem impulsiven Verhalten, von diesem Zorn, den er nicht mehr unter Kontrolle halten konnte, und nennt das auch als Motiv für diese Brandstiftung. Wir haben ja zu Beginn der Folge schon gehört, dass die Gerichtskommission schon sich Gedanken darüber gemacht hatte, wie jetzt dieser Brand im Zusammenhang mit dem Auffinden der Leiche steht. Und da war die Theorie, die zunächst aufgestellt worden ist, dass es sich dabei um eine Verdeckungstat handeln soll, dass eben von diesem Mord abgelenkt werden sollte mit Hilfe dieser Brandstiftung. Das bestätigt jetzt der Täter in dieser neuen Aussage eben nicht, sondern er sagt, er hatte auch so eine Wut nicht nur auf seinen Mitbruder, sondern auch auf den Pfarrer, der sich da gemeinsam mit seinem Mitbruder eben gegen ihn verschworen haben soll, schlecht über ihn geredet haben soll. Die beiden sollen sich da so ein bisschen konspirativ getroffen haben. Und er sei das Opfer gewesen und das habe ihn eben so wütend gemacht, dass er nach der Messe auch dem Pfarrer irgendwas in Anführungszeichen antun wollte. Und sein Mittel der Wahl war dann eben in dieser Sakristei den Brand zu legen. Und es sind ja auch tatsächlich wertvolle Messgewänder beispielsweise verbrannt. Und das ist ja auch ein Verlust, den der Pfarrer hinnehmen muss und ein Ausdruck des Zorns, den dieser Täter eben empfunden haben muss. Er wird dann im Weiteren auch nochmal befragt, ob dieser Mord jetzt im Affekt stattgefunden hat oder ob er diese Tat schon länger geplant hatte. Und da gibt er auch zu Protokoll, dass er sich da durchaus schon seit Wochen drüber Gedanken gemacht hatte, dass die Beseitigung seines Mitbruders für ihn auf jeden Fall eine Erleichterung dargestellt hätte. Er gibt da an, dass er so 14 Tage, 3 Wochen drüber nachgedacht hat, dass in ihm dieser Entschluss gereift ist. Er widerspricht sich dann in der Folge ein bisschen und sagt, dieser letzte Impuls kam dann schon, als ich dieses Haus betreten habe. Und da ist einfach diese Wut wieder hochgekocht und ich habe das Beil gesehen und wollte ihm dann diese Verletzungen zufügen. Aber er dokumentiert auch, dass er sich da schon länger Gedanken drüber gemacht hat. Und er beschreibt dann auch, wie es in seinem Kopf zum Tatzeitpunkt zugegangen ist, nämlich so: Es hat alles gesaust, ich war so aufgeregt, ich habe mich da gar nicht mehr beherrschen können. Ich habe mir gedacht, ich kann mich nicht mehr anders ablenken, ich kann mir nicht mehr anders helfen. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, könnte man ja davon ausgehen, dass die Sache auf jeden Fall aufgeklärt ist und dass man auch einen verantwortlichen Täter hat, der jetzt eben zu bestrafen ist. Aber der ein oder andere aufmerksame Hörer oder die ein oder andere aufmerksame Hörerin unter euch, der wird wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass diese Äußerungen absolut unempathisch klingen, dass diese Person ja auch durch ihr Verhalten auffällig geworden ist, dass Leute, die mit dem Täter zu tun hatten, ihn als jemanden beschreiben, der unter Verfolgungswahn leidet, als psychisch instabil, als impulsiv, dass er jemand zu sein scheint, der seine Emotionen nicht im Griff hat, gleichzeitig jemand ist, der einen Mord begeht und 2 Stunden später zum Einkaufen geht, eine kleine Sightseeing-Tour macht, im Wirtshaus isst und sich dann völlig unbegleitet von Angst, Panik oder solchen Empfindungen der Polizei stellt. Und diese ganze Gemengelage hat offensichtlich auch das Gericht dazu bewogen, diese Person psychiatrisch begutachten zu lassen. Jetzt ist es leider, leider so, dass dieses psychiatrische Gutachten in den Akten fehlt. Wir haben also leider keinen ausführlichen Bericht darüber, wie diese Begutachtung stattgefunden hat, wie sich die anschließende Diagnose zusammensetzt. Wir haben leider nicht mal die handfeste Diagnose, die dieser psychiatrische Gutachter dann stellt. Was wir aber haben, ist das Ergebnis des Ganzen. Und wie ich drauf komme, sowas wird auch immer im Urteil vermerkt. Das heißt, das Urteil später findet sich wieder in den Akten und da ist eben ein Vermerk drin, wo ein Sachverständiger, nämlich ein Landgerichtsarzt in Regensburg, ein Gutachten während des Gerichtsprozesses erstattet. Und das bedeutet ja auch, dass im Vorfeld zu diesem Gutachten auch eine Begutachtung stattgefunden haben muss. Das also nur zur Erklärung, wie ich überhaupt drauf komme, dass eine solche psychiatrische Untersuchung stattgefunden hat, wenn doch eigentlich dieses Gutachten überhaupt nicht in der Akte ist. Aber wie gesagt, im Urteil ist zumindest vermerkt, dass während des Prozesses ein Gutachter vor Ort war, der eben sein Gutachten erstattet hat. Und es ist ja auch so, dass dieses Gutachten den Prozessbeteiligten schon vorliegt, bevor überhaupt verhandelt wird. Das heißt, die Prozessbeteiligten haben schon Kenntnis von dem, was in diesem Gutachten denn diagnostiziert wird. Und auf dieser Grundlage, was auch immer da an Diagnose drin stand in diesem Gutachten, ist es jetzt so, dass hier kein Strafverfahren eröffnet wird gegen den Täter, sondern dass es in diesem Prozess um eine Unterbringung geht. Das bedeutet, der Gutachter muss also zu dem Schluss gekommen sein, dass hier eine psychiatrische Diagnose vorliegt, die dazu beiträgt, dass der Täter als schuldunfähig eingestuft wird. Gleichzeitig wird er aber, und das ist auch dann im späteren Urteil zu lesen, als Gefahr für die Allgemeinheit gesehen und deswegen auch dazu imstande wäre, eine gleichgelagerte Tat wieder auszuführen. Es kommt also jetzt nicht zu einem Strafprozess wegen Mordes, sondern es kommt zu einem sogenannten Sicherungsverfahren. Und da geht es jetzt eben nicht darum, den Täter für seine Tat zu bestrafen, möglicherweise hätte ihm sogar die Todesstrafe gedroht, sondern es geht darum, diesen Menschen unterzubringen, ihm zuzugestehen, dass er imstande der Schuldunfähigkeit gehandelt hat, aber auch, dass die Gesellschaft eben vor ihm geschützt werden muss. Ja, und wie man sich vorstellen kann, ist es dann auch so, dass dieses Verfahren relativ schnell beendet ist. Es kommt dann am 30. Mai 1934 zu einem Urteil. Da beschließt die Große Strafkammer des Landgerichts Regensburg, dass der Täter Michael Fischer wegen Mordes und schwerer Brandstiftung untergebracht werden soll. Es steht im Urteil, Zitat, es wird die Unterbringung von Michael Fischer in einer Heil- und Pflegeanstalt angeordnet. Vielleicht noch ein Zitat aus der Urteilsbegründung und bitte seht dieses Zitat auch im historischen Kontext. Da geht es auch um sprachliche Termini, die hier verwendet werden. Die würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so verwenden und die sind aus diesem Grund auch nicht mehr korrekt. Aber wir sehen das Ganze jetzt mal als historisches Zitat an. Da steht, im Laufe der Zeit traten deutliche Zeichen geistiger Störung hervor, er zeigte Misstrauen gegenüber seiner Umgebung und entwickelte Verfolgungsideen. Seine Handlungen wurden zunehmend von diesen Vorstellungen bestimmt. Er zeigte in zunehmendem Maße sonderbares Verhalten, zog sich von der Umwelt zurück und entwickelte religiöse Vorstellungen und Wahnideen. Er lebte alleine und beschäftigte sich mit Gebeten und religiösen Schriften. Und damit steht jetzt fest, dass Michael Fischer auf der Grundlage einer psychischen Erkrankung eben nicht in Haft muss, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird, und zwar in einer Heil- und Pflegeanstalt. Und da durchläuft er jetzt verschiedene Stationen. Am Ende wird er in der Heil- und Pflegeanstalt in Regensburg untergebracht. Es wird dann auch, und das finde ich auch spannend, in regelmäßigen Abständen, so eigentlich wie das heute auch Praxis ist, überprüft, ob quasi der Grund für diese Unterbringung noch besteht. Es wird also immer wieder überprüft, hat die Behandlung schon in Anführungszeichen angeschlagen? Ist dieser Mensch noch eine Gefahr für die Allgemeinheit oder kann er auch wieder in die Gesellschaft zurückkehren, weil er eben jetzt eine medizinische Behandlung erfahren hat? Aber diese immer wiederkehrenden Anfragen, zum Beispiel im Jahr 1937 der Staatsanwaltschaft an die Heil- und Pflegeanstalt, wird immer wieder verneint. Es heißt dann in verschiedenen Schreiben dieser Art, dass er wiederholt depressive Verstimmungen erlebt, dass er immer noch Verfolgungsideen hat, dass er immer wieder Krankheitszustände erlebt, die sich wiederholen und eine beständige Überwachung erfordern. Und wie bereits beschrieben, er ist während dieser ganzen Zeit in verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten untergebracht. Die Tat war im Jahr 1934, genauer im August 1941, wird er dann in die Heil- und Pflegeanstalt nach Regensburg gebracht. Und warum ich das so betone, ist der traurigen Tatsache geschuldet, dass er dort dann auch verstirbt, nämlich im Jahr 1944. Da schreibt nämlich die Direktion der Heil- und Pflegeanstalt in Regensburg an die Staatsanwaltschaft die Todesmeldung, nämlich dass Michael Fischer am 1.12.1944 in hiesiger Anstalt gestorben ist. Es ist jetzt in diesem Schreiben nicht genauer benannt, an was er stirbt. Und im Kontext der Zeit hat mir das natürlich zu denken gegeben und ich habe versucht herauszufinden, was denn tatsächlich passiert ist. Leider bin ich zu keinem validen Ergebnis gekommen, weil die Krankenakte von Michael Fischer leider nicht mehr existiert. Wer jetzt an das Jahr 1944 und die Heil- und Pflegeanstalt in Regensburg denkt, der muss natürlich auch bedenken, dass hier die Nationalsozialisten am Werk sind. Das bedeutet, es ist eine Ideologie am Werk, die mit psychischen Erkrankungen und auch körperlichen Einschränkungen so verfährt, dass es in dieser Ideologie als unwertes Leben gewertet wird. Das bedeutet auch, dass viele Menschen mit einer psychischen oder körperlichen Beeinträchtigung den Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind und von diesen ermordet worden sind. Gerade im Kontext mit der Heil- und Pflegeanstalt in Regensburg ist ja auch bekannt, dass hier verschiedene Transporte stattgefunden haben, und zwar nach Hartheim, wo die Menschen entweder auf dem Weg dorthin oder in Hartheim getötet worden sind. Das Ganze hat stattgefunden im Rahmen der Aktion T4. Das ist ein NS-Euthanasie-Programm, also ein systemischer Massenmord mittels Giftgas. Diese Aktion T4 sind nach aktueller Forschungslage etwa 70.000 Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Einschränkung sowie psychischer Erkrankung zum Opfer gefallen. Wie gesagt, das ist eine reine Spekulation, die hier angesprochen wird. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass im Jahr 1944 nichts stattgefunden hat, was nicht unter der Doktrin der Nationalsozialisten vor sich gegangen ist. Und die haben einen psychisch kranken Menschen eben als unwertes Leben angesehen und es gab die Aktion T4 und die hat eben auch die Heil- und Pflegeanstalt in Regensburg betroffen. Da sind mehr als 600 Menschen dabei ermordet worden. Ob nun Michael Fischer Opfer dieser Aktion wurde oder eines natürlichen Todes gestorben ist, lässt sich heute einfach nicht mehr nachvollziehen. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch Forschung zu dieser Aktion T4 und damit auch eine Liste mit offiziellen Opfern dieser Aktion, wobei die natürlich auch nicht vollständig sein kann, weil nicht über alle noch Krankenakten, persönliche Dokumente und so weiter zur Verfügung stehen. Aber ich habe natürlich in diesem Kontext auch recherchiert. Auf dieser offiziellen Liste, die es gibt, ist sein Name schon mal nicht gelistet. Was aber nicht bedeutet, dass es da noch eine gewisse Dunkelziffer an Fällen gibt, die eben nicht Eingang auf dieser Liste gefunden haben. Aber es gibt einfach keinen handfesten Nachweis, dass Michael Fischer Opfer dieser Aktion geworden ist. Und damit diese Folge jetzt nicht auf dieser Note endet, habe ich euch ja versprochen, dass wir uns noch ganz kurz mit dem Eremitentum beschäftigen. Ich fand einfach, das ist so eine spannende Lebensart, die einem ja heute auch gar nicht mehr so geläufig ist. Also ich musste mich auch erstmal in die Thematik einlesen. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto spannender fand ich es im Endeffekt. Und kleiner Spoiler auch schon mal vorab, diese Lebensform gibt es bis heute und es gibt aktuell in Deutschland zwischen 80 bis 90 Eremiten, die immer noch dieser Lebensform und sehr alten Lebensform nachgehen. Also das Eremitentum ist eine religiöse Lebensform, die nicht ausschließlich im Christentum vorkommt, sondern bereits in vielen Kulturen und Religionen bekannt war, schon bei indischen Asketen, griechischen Weisheitslehrern oder den Propheten des Alten Testaments findet sich die Idee, sich aus der Welt zurückzuziehen, um ein intensives geistliches Leben zu führen. Im Christentum wurde dieses Ideal dann aufgegriffen und weiterentwickelt. Der Rückzug in die Einsamkeit galt als Weg, Gott näher zu kommen und ein Leben in Askese, Gebet und Buße zu führen. Das ist übrigens auch der Grundsatz, dem Eremiten noch bis heute folgen. Die eigentliche Entstehung des christlichen Eremitentums liegt im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, vor allem im Orient. In dieser Zeit haben sich Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gründen in die Wüste Ägyptens, Syriens und Palästinas zurückgezogen. Einerseits geschah das natürlich auch aus Furcht vor den Christenverfolgungen, andererseits aus innerer religiöser Überzeugung. Diese ganz frühen Einsiedler haben entweder völlig allein oder in lockeren Gruppen zusammengelebt, sogenannten Einsiedlerkolonien, und wohnten in einfachen Behausungen wie Höhlen, Hütten oder alten Grabanlagen. Ihr Ziel war ein radikales religiöses Leben, das auf Verzicht, innere Sammlung und unmittelbare Hinwendung zu Gott beruhte. Und da haben wir jetzt auch wieder besondere Lichtgestalten oder frühe Gestalten, die diesem Lebensideal eben nachgehen, zum Beispiel Paulus von Theben oder Antonius der Große. Gerade letzterer hat dann auch nicht nur in der Einsamkeit und Abgeschiedenheit gelebt, sondern eben zahlreiche Schüler um sich gesammelt, die sich seiner geistlichen Führung unterstellt haben, und dadurch entstanden erste Formen gemeinschaftlichen Lebens, die bereits über das rein individuelle Eremitentum hinausgingen. Und in diesem Zusammenhang hat sich dann allmählich eine Organisation entwickelt, die eben später als Mönchtum bezeichnet wird. Im Laufe der Zeit breitet sich dann das Eremitentum ausgehend vom Orient immer weiter aus und erreicht schließlich auch das Abendland. Die Kirche hat sich dann zunehmend bemüht, diese Lebensweise zu ordnen und in feste Strukturen zu überführen. Der Alltag in einem Eremitenorden war dann von einer strengen Ausrichtung auf das geistliche Leben geprägt und folgte klaren, meist asketischen Grundsätzen. Im Mittelpunkt stand nicht die äußere Tätigkeit, sondern die innere Hinwendung zu Gott. Das tägliche Leben war daher stark von Gebet, Meditation und Bußübungen bestimmt. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich habe mir verschiedene Podcasts angehört, wo Eremiten über ihre Lebensform sprechen, über ihren Alltag sprechen. Und da geht es eigentlich im Grundsatz immer noch um diese sehr alten Grundsätze, nämlich diese Hinwendung zu Gott, diese innere Einkehr, dieses Beschäftigen mit Gebet, religiösen Texten, Meditation, die asketische Lebensform, dieses in Armut und Abgeschiedenheit, manchmal auch in Isolation zu leben, trotzdem der Gemeinschaft irgendwie zu dienen, wenn auch nicht in der Gemeinschaft lebend. Und ich glaube, da liegt auch, soweit ich das jetzt auch wieder als Laie verstanden habe, der größte Unterschied zu einem Leben in einem Orden, wo ja sehr stark die Gemeinschaft im Fokus steht, das gemeinschaftliche Leben, das gemeinschaftliche Arbeiten, natürlich auch in Armut und Gebet, aber trotzdem in der Gemeinschaft. Und die Eremiten suchen ihren Lebenssinn ja mehr mit sich persönlich und in der inneren Glaubensarbeit. Wie gesagt, es gibt bis heute Menschen, die dieser Lebensform entsprechen. Da gibt es welche, die im Einklang mit der Kirche leben oder die Kirche als oberen Dienstherrn anerkennen. Es gibt aber genauso freie Formen, die wirklich einfach nur die Einsamkeit suchen. Und natürlich gibt es auch abseits davon Einsiedler, die einfach ihre Ruhe und Hinwendung zur Natur suchen und mit diesem ganzen religiösen Fokus nicht viel zu tun haben. Ich persönlich finde es einfach eine super spannende Lebensform, eine sehr radikale Art und Weise, sich mit sich selber und dem eigenen Glauben zu beschäftigen. Aber ich glaube, so dieses grundlegende Bedürfnis, sich mal mit sich selber zu beschäftigen, mit den inneren Überzeugungen und so weiter, das trägt ja wahrscheinlich jeder von uns in sich. Und das findet ja auch in der heutigen Gesellschaft durchaus Ausdruck in so Lifestyle-Geschichten wie ein Retreat oder ein Meditationsseminar oder dadurch, dass eigentlich jeder ein bisschen die Entschleunigung von dem schnellen Alltag sucht, in dem wir heute leben. Und die, würde ich sagen, radikalste Form dessen ist eben das Eremitentum. Wer Lust hat, sich damit noch genauer zu beschäftigen, der hat natürlich die Möglichkeit. Ich werde euch verschiedene Quellen, die ich auch für die Recherche zu diesem Podcast verwendet habe, in die Shownotes packen. Da könnt ihr gerne auch noch verschiedene Interviews mit Eremiten lesen, die heute ihren Sinn auch noch in dieser Lebensart finden. Und auch wenn das vielleicht für einen persönlich nicht in Frage kommt, ist es trotzdem immer spannend, solche Lebensentwürfe einfach mal kennenzulernen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Die nächste Folge erscheint dann in 3 Wochen und da bekommt ihr dann wahrscheinlich die Folge 2 zum Champagnerprozess, denn bis dahin könnte in diesem Fall ein Urteil gefallen sein und wir sind ja nach wie vor bei diesem Prozess dabei, begleiten diesen Prozess und wollen dann in der 2. Folge zum Verfahren mit euch Revue passieren lassen, wie dieser Prozess gelaufen ist, was das Ergebnis dieses Prozesses ist und euch an all diesen Überlegungen teilhaben lassen. Wie gesagt, das ist der vorläufige Plan, wenn es bis dahin ein Urteil gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hört ihr eine andere spannende Folge. Wenn ihr uns Feedback, Anregungen oder sogar Fallvorschläge schicken wollt, dann meldet euch doch gern bei uns und zwar per E-Mail an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Folgt uns für weiteres Material, Bilder, Podcast-Mitschnitte und vieles mehr auf Social Media, besonders auf Instagram. Da sind wir unter crimedaheim-podcast zu finden. Da gibt es auch speziell zu diesem Fall weiteres Material. Ihr werdet die Klause sehen können, in der die beiden Eremiten gelebt haben. Ihr werdet die abgebrannte Sakristei sehen können. Also schaut da unbedingt rein und supportet uns, indem ihr unsere Beiträge liked, kommentiert, teilt. Und natürlich auch unsere Folgen hört. Crime Daheim gibt es weiterhin immer kostenlos auf allen bekannten Podcast-Playern und auch auf www.onetz.de. Da findet ihr auch journalistische Texte zu unseren Folgen. Wenn euch die interessieren, dann schaut doch auch da gerne mal vorbei. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als bis dahin!